Auch von meiner Seite aus einen wunderschönen guten Morgen an euch hier in Stuttgart. Andi hat schon gesagt, Thema heute Morgen, zweite Chance oder gibt es eine zweite Chance? Ausrufezeichen, Fragezeichen. Ich möchte euch mal in den Text hineinnehmen für heute Morgen. Das ist ein Text aus dem Alten Testament. Zweites Buch Mose, Kapitel 34 und ich lese euch mal die Verse 1 bis 10. Und da heißt es, und der Herr sprach zu Mose, haue dir zwei steinerne Tafeln zu, wie die ersten waren, dass ich die Worte darauf schreibe, die auf den ersten Tafeln standen, welche du zerbrochen hast. Und sei morgen bereit, dass du früh auf den Berg Sinai steigst und dort zu mir trittst auf dem Gipfel des Berges. Und lass niemand mit dir hinaufsteigen. Es soll auch niemand gesehen werden auf dem ganzen Berg, auch kein Schaf und Rind. Lass Weiden gegen diesen Berg hin. Und Mose hieb zwei steinerne Tafeln zu, wie die ersten waren, und stand am Morgen früh auf und stieg auf den Berg Sinai, wie ihm der Herr geboten hatte, und nahm die zwei steinernen Tafeln in seine Hand. Da kam der Herr hernieder in einer Wolke, und Mose trat er selbst zu ihm und rief den Namen des Herrn an. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber, und er rief aus, Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde, aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kinder und Kinder, Kindeskinder bis ins dritte und vierte Glied. Und Mose neigte sich eilends zur Erde und betete an und sprach, habe ich Herr Gnade vor deinen Augen gefunden, so gehe der Herr in unserer Mitte, denn es ist ein halsstarriges Volk. Und vergib uns unsere Missetat und Sünde und lass uns dein Erbesitz sein. Und der Herr sprach, sieh, ich will einen Bund schließen. Vor deinem ganzen Volk will ich Wunder tun, wie sie nicht geschehen sind in allen Landen und unter allen Völkern. Und das ganze Volk, in dessen Mitte du bist, soll des Herrn Werk sehen. Denn wunderbar wird sein, was ich an dir tue. Es war ein Sonntagmorgen, so wie heute Morgen. Die Mutter geht ins Zimmer ihres Sohnes, weckt ihn und sagt, hey, aufstehen, ist Zeit für den Gottesdienst. Der liegt noch im Bett, sagt, hey Mama, kannst du in 5 Minuten nochmal kommen? Ich bin noch ein bisschen müde, gab keine Stunde extra wie heute Nacht. Nach 5 Minuten kam die Mutter wieder, weckte ihren Sohn und sagt, hey, jetzt wird's echt Zeit, wir müssen in Gottesdienst, sonst kommen wir echt zu spät. Dann sagt der Sohn zur Mama, du Mama, ich habe heute keine Lust, ich will heute da nicht hin. Und weißt, ich kann dir genau auch 2 Gründe sagen, warum ich heute da nicht hin will. Erstens, mögen die mich dort nicht. Und zweitens, ich mag die auch nicht. Sagt die Mutter zu ihrem Filius, du, und jetzt sage ich dir 2 Gründe, warum du doch heute Morgen mit solltest. Erstens, du bist 52 Jahre alt und zweitens, du bist hier der Pfarrer. Eines Morgens wachte Mose auf und er wusste, heute wird ein schwerer Tag. Und vielleicht hat er ebenso wenig Lust, dort auf den Berg zu gehen, wie dieser Pfarrer in den Gottesdienst. Aber ebenso wusste er, da komme ich nicht drum herum. Es sollte ein spezieller Gottesdienst werden. Nur Gott und er allein auf dem Berg. Ein Gottesdienst für 2 Personen, das ist auch in Zeiten von schwindenden Kirchenbesuchszahlen schon auch eine überschaubare Nummer. Aber nicht das hat den Mose abgeschreckt. Der war schon öfters allein mit Gott unterwegs gewesen, war ihm öfters allein auch begegnet. Aber heute stellt er sich schon die Frage, was soll denn aus diesem Gottesdienst letztlich herauskommen? Das ist doch schon alles irgendwie den Bach hinunter. Das Tischtuch zwischen Gott und dem Volk, das war doch zerschnitten. Die Tafeln waren zerschlagen und Mose wusste das. Und Mose wusste auch, dass Gott das Volk Israel aus der Gefangenschaft geführt hat, dass er selbst berufen und auch ermächtigt hatte. Gott hatte, wenn er so in die Geschichte, in die letzten Wochen so hineindenkt, Großes auch getan. Er hatte den Ägyptern gewaltigen Schrecken eingejagt durch die Plagen. Gott hatte das Schilfmeer geteilt und sie waren vor ihren Verfolgern davongekommen. Gott hatte sie, das haben sie erlebt, versorgt mit allem, was sie brauchen. Gott hatte auch ihr Murren und Meckern ertragen, besser ertragen, als der Mose ertragen hat. Und er hat ihnen ein neues Land versprochen. Ein Land, in dem Milch und Honig fließen sollte, in dem sie keine Angst mehr haben, brauchten. Und Gott hatte seine Worte in zwei Tafeln gegraben. Ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus Ägypten geführt hat. Und er hatte ihnen 10 Regeln mit auf den Weg gegeben. Und er hat gesagt, hey, wenn ihr an diese Regeln euch haltet, dann werdet ihr in der Freiheit gut zurechtkommen. Achtet die Eltern, besonders die Alten, gönnt euch einen freien Tag, schützt das Leben, respektiert das Eigentum des anderen und seid treu und verlässliche Ehepartner. Belastet euer Vertrauen nicht durch Lüge, neidet niemand das, was er hat und vor allem lasst keine anderen Götter unter euch wohnen. Die helfen euch sowieso nicht. All das hatte Gott getan und was hat er eigentlich unterlassen, ihnen seine Großzügigkeit, seine Treue zu zeigen? Nichts. Und noch während Mose oben auf dem Berg war und die ersten Tafeln geschrieben waren, da wurde unten ein goldenes Kalb gemacht. Ihnen war einfach Gott zu weit weg. Die wollten etwas Greifbares. Und Gott greifbar hieß für sie, sie nahmen allen Schmuck, alles Gold zusammen und sie fertigten dieses goldene Kalb an. Und sie tanzten drum herum. Und wie sie tanzten. Und es blieb nicht nur beim Tanzen, sondern sie verehrten das Kalb und die Grenzen verschoben sich. Und Gottes Enttäuschung darüber war maßlos. Und ein tiefer Schmerz hat sich in sein Herz eingegraben. Und der Mose, der war darüber so zornig, dass er die beiden Tafeln nahm und sie auf den Boden schleuderte, die kaputt gegangen sind. Das ist der Stand der Dinge. Machen wir uns nichts vor, diese zerschlagenen Tafeln, sie sind doch eindeutig. Da geht nichts mehr. Da war was gut gedacht und kläglichst gescheitert. Und es gibt ja solche letzten Schritte, wo das so zum Ausdruck kommt, dass etwas kaputt gegangen ist, dass da nichts mehr geht. Da wirft einer den Ring, den er bei der Hochzeit erhalten hat, als Zeichen der Treue, wirft er in den Fluss als Zeichen, das ist jetzt hier zu Ende. Oder da fordert eine die Liebesbriefe zurück, die sie an ihren Freund geschrieben hat und sagt, hey, die will ich wieder haben. Und sie packt sie und sie wirft sie ins Feuer. Ein Zeichen, das Ding ist gelaufen, da geht nichts mehr. So können sich manchmal Dinge verdichten. Und es wird deutlich, es ist eigentlich alles vorbei. Und Mose, der weiß, eigentlich ist jetzt alles aus und vorbei. Wir waren treulos. Und Gott, der hat uns gekündigt. Und nun soll ich nochmal an diesem Morgen rauf auf den Berg, ich allein, in der Kühle des Morgens. Und er rafft sich auf. Und er geht hinauf. Und er erlebt, Gott kommt herab. Das ist die Ausgangslage. Und wir kehren gleich wieder zu Mose zurück. Und zu diesem seltsamen Morgengottesdienst, aber zuvor möchte ich mal mit euch mal eine Frage durchspielen. Du hast es uns vorher schon genannt, Andi, gibt es eine zweite Chance? Gibt es eine zweite Chance? Ich weiß nicht, ich zucke immer und sage, natürlich gibt es eine zweite Chance. Es ist super, wenn man eine zweite Chance hat. Aber ich glaube, wenn wir jetzt zu schnell und vielleicht auch zu fromm sagen, jawohl, es gibt eine zweite Chance, der hat vielleicht diese Frage nach der zweiten Chance in seiner ganzen Härte noch nie gestellt bekommen. Als ich so Teenie war, da habe ich mit meinem Freund, haben uns öfter so zum Minigolfen getroffen. Da gab es so 3 Orte weiter, gab es eine schöne Minigolfanlage. Rekord war 26 Schläge. Wir waren weilenweit davon entfernt, aber wir hatten auch unseren Ehrgeiz und wir hatten auch unseren Spaß. Und manche Stationen, die waren einfach, manche waren herausfordernd. Und manchmal lief es richtig gut und wir waren gut im Rennen und manchmal ist es halt, wie es so ist. Da will halt der Ball nicht ganz so dorthin, wo man das gerne denn auch hätte. Und wenn dann es manchmal nicht so gut lief, dann haben wir uns angeguckt und haben gesagt, hey, wir probieren die Station nochmal. Bevor wir es eingetragen haben, diese Zahl, was wir da so jetzt gebraucht haben, haben wir einfach diese Bahn nochmal gespielt. Und das ist gut, oder? Wenn man es einfach nochmal probieren kann. Aber im Leben ist es ja manchmal so, dass man letztlich nicht 1000 Versuche hat, sondern da muss man unter Turnierbedingungen letztlich auch spielen. Im letzten Jahr, ich weiß nicht, ob ihr sportaffin seid, da fanden die Olympischen Spiele in Paris statt. Und da hat sich eine Geschichte, so ich finde eine tragische Begebenheit, so unbeachtet der großen Finals abgetragen in einem der 100 Meter Vorläufe. Und zwar der Jeremiah Asu, der war so U23 Europameister, also gut unterwegs, der hat es geschafft, sich für diese Olympischen Spiele im 100-Meter-Lauf zu qualifizieren. Und für ihn ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Und er hat feste darauf trainiert, alles so ausgerichtet auf dieses große Ziel, bei Olympia dabei zu sein. Und dann war der große Tag, an dem dann so sein Vorlauf startet und er ist mit den anderen sieben dann so in das Olympiastadion eingezogen. Und er war total hibbelig aufgeregt, konnte die Nacht davor natürlich nicht schlafen. Jetzt ging es also los. Und als sie dann so in ihren Startblöcken gekauert haben, hat sein Herz bis zum Hals geschlagen, nach links und rechts geguckt, zu seinen Konkurrenten, die sind alle schon in Startposition hoch und jeder wartet auf den Startschuss. Und kurz bevor er fällt, zuckt der Jeremiah Asu und er schnellt aus dem Startblock heraus. Sofort danach gleich wieder ein Schuss, der Kampfrichter pfeift sie alle zurück. Auf dem Monitor wird geguckt, wer es denn gewesen ist, wer denn als erstes gezuckt hat. Und dann geht so die Lampe an, dass es bei dem Jeremiah der Fall gewesen ist. Der Kampfrichter kommt auf ihn zu und da gibt es ganz klare Regeln bei Olympia. Und die Regeln bei Olympia heißen, wer den Fehlstart hinlegt, der ist raus. Das disqualifiziert. Das ist ziemlich neu gewesen. Ich war auch ein bisschen geschockt. Früher hat man so 3 Versuche gehabt oder 2 Versuche, aber das haben sie geändert. Wer den ersten Fehlstart macht, der ist raus. Und als dann der Kampfrichter auf den Jeremiah Asu zukam und ihm das erklärt hatte, dass er jetzt raus war, hat er total ungläubig geguckt. Ich habe mir das gestern noch mal im Eurosport-Video angeguckt. Da ist auf ihn hin, der hat sich das am Bildschirm erklären lassen. Die haben mindestens zwei Minuten diskutiert und er wollte es nicht wahrhaben, dass sein Traum jetzt schon geplatzt ist, bevor er ihn überhaupt leben konnte. Und er hat gebittelt und gebettelt, dass er doch noch mal starten darf. Aber der Kampfrichter, der war knallhart und hat gesagt, hey, es gibt hier klare Regeln, wer zu früh startet, der ist raus. Und er musste dann den Innenraum des Stadions verlassen und der Wettkampf ging dann ohne ihn weiter. Keiner hat zu ihm gesagt, fang doch nochmal von vorne an. Hey, du hast eine zweite Chance. Sondern er war raus. Wie ist es mit den zweiten Chancen? Wie ist es, wenn alles schief läuft und wenn wir es total vielleicht auch selber verbockt haben? Wie ist es mit der zweiten Chance, wenn Tatsachen geschaffen sind, an denen wir nicht mehr vorbeikommen? Zerbrochene Tafeln, gegossene Kälber. Und vielleicht haben wir mal in unserem Leben auch eine falsche Entscheidung getroffen und jetzt hängt man irgendwie fest. Man fühlt sich vielleicht auch überfordert und die Frage ist, hey, gibt es eine zweite Chance? Wie gerne würde ich nochmal neu anfangen? Vielleicht hat man auch in einer schwachen Minute einen geliebten Menschen einfach falsch behandelt. Heftige Worte, schlimme Worte, verletzende Worte und jetzt ist das Tischtuch zerschnitten. Vielleicht haben wir versagt in irgendeinem Bereich und denken, hey, ich würde es, wenn ich es zurückdrehen könnte, echt gerne anders machen. Und irgendwie hat man jetzt das Gefühl, an dieser Stelle falsch gehandelt zu haben oder sogar versagt zu haben. Und es haftet manchmal so ein Gefühl wie so eine zweite Haut an einem. Wenn ich doch nur nochmal eine zweite Chance bekommen könnte. Wie ist das mit der zweiten Chance? Gibt es eine zweite Chance? Mose wusste es nicht an diesem Morgen. Nach all dem, was passiert ist, Mose wusste es nicht. Die Tafeln waren zerbrochen, der Bund war zerstört. Gibt es eine zweite Chance? In allem Irdischen ist es ja höchst unsicher. Wer betrogen hat, der wird gekündigt. Wer festhängt, der hängt fest. Fehlstarts führen zur Disqualifikation. Schulden, die müssen bezahlt werden. Lebensstile können die Gesundheit irreparabel schädigen, Partner lassen sich scheiden und das Leben ist kein Spiel. Und zweite Chancen sind manchmal rarer, als man denkt im Leben. Und es tut gut, in unserer Geschichte mal auf Gott zu schauen. Mose steigt also hinauf zum Berg. Und Gott kommt herab, in der Wolke verhüllt. Und jetzt ist echt spannend, was geschieht. Bevor Mose überhaupt den Mund aufmachen kann, da spricht Gott. Und ich lese es uns nochmal vor. Jahwe bin ich, Gott barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Gnade und Treue, der da tausende Gnaden bewahrt und vergibt Missetaten, Übertretungen und Sünden, aber ungestraft lässt er niemand, sondern auch die Missetat der Väter sucht er heim an Kinder und Kindesstatten bis ins dritte Glied. Worüber ich in Staunen gekommen bin, darüber, über was Gott hier eigentlich gar nicht redet. Er redet hier nicht über das Versagen des Volkes. Das ist hier nicht das Thema, über das Gott spricht. Er redet überhaupt nicht über das Volk, er redet über sich. Und er redet darüber, was in ihm stärker ist als die Enttäuschung und der Zorn. Er redet über sein Herz und er zeigt Mose, was er nicht lassen kann. Er kann nicht aufhören, barmherzig zu sein. Er kann nicht aufhören, treu zu sein, gnädig und geduldig. Das bringt er nicht übers Herz. Und das sind ja jetzt nicht nur mal so aneinandergereihte vier Worte, so beliebig gewählt, sondern sie sind mit Bedacht gewählt. Und in diesen vier Worten finden wir vier Antworten auf die Frage nach der zweiten Chance. Gott bin ich. Ich bin barmherzig, gnädig, ich bin geduldig und ich bin treu. Ein Vater spielt mit seiner kleinen Tochter abends so ein Spiel und er hält so seine Hände so ganz eng aneinander, so nur ein paar Zentimeter auseinander und sagt so, hey, ich hab dich nicht nur so lieb. Und dann geht er ein bisschen weiter mit dem Abstand, sagt, hey, kleine, süße Maus, ich hab dich nicht nur so lieb. Und die Hände gehen noch weiter auseinander. Hey, ich hab dich nicht nur so lieb, sondern ich hab dich so lieb. Was Gott hier auf dem Berg tut, das geht weit darüber hinaus. Ich hab dich so lieb, sagt er, ich bin dir barmherzig. Erbarmen ist so das offene Ohr und das mitfühlende Herz Gottes, wenn wir leiden und wenn niemand mehr sieht, wie es uns geht. Hey, ich sehe dich und es geht mir nah. Ich sehe, was du durchmachst. Israel hat es erfahren, das waren nicht nur leere Worte. Als sie unterdrückt, als sie misshandelt waren, damals in Ägypten, da geschieht diese Geschichte, wie es dann Gott sie herausführt, damit, dass Gott es sieht, dass Gott es wahrnimmt, wie es ihnen letztlich auch geht. Aber ich habe dich nicht nur so lieb, ich bin barmherzig, aber ich bin dir auch gnädig. Das heißt, wenn wir schuldig geworden sind, gibt es eine Möglichkeit der Vergebung. Gnade ist so ein Ausdruck auch der Großzügigkeit Gottes. Und weil Jesus am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist, können wir Gnade und Vergebung auch erleben. So lieb, sagt Gott, habe ich dich, dass ich dir gnädig sein will. Aber ich habe dich nicht nur so lieb, sondern ich bin barmherzig, ich bin gnädig und ich bin geduldig. Wörtlich heißt es hier langzornig. Komisches Wort, habe ich gedacht, langzornig, vielleicht Gegenteil von jähzornig. Was ist, wenn einer jähzornig ist? Den musst du bloß leicht antippen, dann ist der oben draußen und flippt komplett aus. Dann langzornig, das Gegenteil. Das heißt, wer langzornig ist, der hält viel aus. Der explodiert nicht gleich, der kündigt nicht bei der ersten Belastung der Beziehung die Freundschaft auf. Da steckt auch eine Enttäuschung weg. Es ist Gott der zweiten Chance. Aber ich habe dich nicht nur so lieb, sagt er, ich bin dir barmherzig, ich bin dir gnädig, ich bin dir geduldig und ich bin dir treu. Ich bin treu an deiner Seite, du kannst dich auf mich verlassen. Israel hat das erfahren. Die Tafeln waren zerbrochen, die haben eine Untreue an den Tag gelegt. Und so menschlich neigt man, hey, was der sich jetzt geleistet hat, gut, dann sind wir halt getrennt. Normale Reaktion. Und einmal heißt es an einer anderen Stelle, auch wenn ihr untreu seid, ich bleib euch treu. Gott erneuert diesen zerbrochenen Bund. Und wichtiger als sein Zorn ist ihm seine Treue. So lieb habe ich dich, dass ich dich zum Ziel bringen will. Barmherzig, gnädig, geduldig oder langzornig und treu ist unser Gott. Er ist der Gott der zweiten Chance. Und nun bin ich in diesen Versen über den Text gestolpert. Der hat mir ein bisschen zu schaffen gemacht. Und eigentlich hätte ich mir es einfach machen können. Ich hätte einfach an dieser Stelle aufgehört zu lesen und keiner hätte mir eine Frage danach gestellt. Aber der geht ja noch weiter, dieser Vers 7. Und ich glaube, in diesem Text steht am Ende auch nochmal ein Gedanke, der so gleich so bitter und süß zugleich. Und stellt mal auch so eine Frage, wie ist es denn jetzt eigentlich mit der zerbrochenen Liebe, der falschen Berufswahl oder wenn man irgendwie in finanziellen Schwierigkeiten steckt oder die Gesundheit verspielt ist, wird es jetzt einfach so heil, wenn man zu Jesus kommt? Oder bleibt da doch auch manches, was so das weitere Leben auch ein Stück weit auch noch mitgestaltet? Ich habe mich so ein bisschen gequält mit diesem zweiten Teil von Vers 7, wo es dann heißt, aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern, Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Ich habe mich gequält damit, warum? Ich habe mich gefragt, wie passt das denn bitte schön zu diesem Erbarmen, zu dieser Treue, zu dieser Gnade, zu dieser Geduld, von der gerade eben noch geredet wurde. Kommt jetzt, habe ich mich gefragt, so durch die Hintertür doch noch ein bisschen Kleingedrucktes mit ins Spiel. Ich ringe mit diesem Vers, aber ich habe so einen ersten Zugang gefunden und habe gedacht, Mensch, vielleicht steckt da sogar etwas Trost auch drin. Also, ich glaube, wenn wir von unseren Brüchen und Nöten heimkehren zu Gott und dort offene Arme vorfinden, dann ist ja das, was vorher war, auch immer noch Teil unserer Lebensgeschichte. Ist logisch. Zuweilen schleppen wir vielleicht manchmal auch an Lasten mit herum, die andere Menschen in unser Leben hineingetragen haben. Wir hatten eine Klassenkameradin, in deren Verwandtschaft wurde jemand straffällig. Und ich kann es euch verraten, das ist jetzt kein Ruhmesblatt für unsere Klasse, aber die hat es nicht leicht bei uns gehabt. Versteht ihr, wie ich meine? Die konnte eigentlich nichts dafür, was der Bruder gemacht hat. Und doch hat sie dafür ein Stück weit auch was zu tragen gehabt. Wir liegen in Gottes Armen, aber eben liegen wir nicht im Schlaraffenland. Die Fehlstarts, die wir uns geleistet haben und die falschen Entscheidungen, die man getroffen haben, die gehören weiter zu der Form, die unser Leben dann auch angenommen hat. Mose durfte das gelobte Land nicht sehen. Die Hauptschuldigen der Affäre wurden auch zur Verantwortung gezogen. Und ich glaube, das gilt im Kleinen und im Großen. In diesem Jahr gibt es ein richtig großes Jubiläum. Und ich finde, das kann man wirklich feiern. Und manchmal ist das fast so ein bisschen hinten runtergerutscht. Seit 80 Jahren ist der Krieg zu Ende. Und vielleicht sind wir in diesen Zeiten, wo es echt wieder so ein bisschen spitz auf Knopf steht, auch sensibler dafür, dass alle, die wir sitzen, einfach in einer Friedensperiode leben durften, die wir hier in Deutschland so nicht immer hatten. 80 Jahre Frieden. Und wir haben große Gnade auch erlebt. Letzte Woche war hier war auch ein großes Jubiläum, 80 Jahre, und das hatte auch hier etwas mit unserer Stadt zu tun. Vor 80 Jahren, ich glaube es war der 19. oder der 20. Oktober, da haben die evangelischen Kirchen hier in dieser Stadt, ich glaube es war die Markusgemeinde, die Stuttgarter Schulderklärung abgegeben und haben gesagt, hey, wir sind eine Kirche, aber so wie wir uns in dieser Zeit des Nationalsozialismus verhalten haben, war nicht in allen Stellen okay. Und wir haben uns nicht schützend vor Leute gestellt, für die wir uns hätte schützend stellen müssen. War erst letzte Woche, großes Jubiläum. Oder Jubiläum ist ein falsches Wort, ich sage mal Gedenken. Ich bin erstaunt, was sich so in 80 Jahren auch getan hat. Wir haben Befreiung erlebt von dieser selbstgewählten Diktatur. Wir sind wieder zugelassen zur Völkergemeinschaft. Wir haben Gnade erfahren. Und zugleich haben wir auch an dieser Schuld getragen. Als der Krieg vorbei war, war erstmal auch ein Misstrauen der Nachbarn da. Ist logisch, zetteln die nochmal einen Krieg an. Es gab Reparationszahlungen zu leisten. Das Land wurde geteilt und wir mussten auch Verantwortung tragen für das, was wir getan hatten, auch mit Recht. Und es gilt ja, was im Großen gilt, gilt ja auch im Kleinen. Das, was geschehen ist, ja nicht einfach jetzt nicht geschehen, sondern es bleibt auch Teil unseres Lebens. Und wenn wir zur Beichte gehen und das bereinigen, was uns von Gott trennt, und wenn wir auch aufeinander zugehen, dann werden Beziehungen geklärt. Und doch müssen irdische Schulden bezahlt werden. Es bleibt so unser Leben, auch mit manchen Lasten und mit manchen Nöten. Und ich glaube, das hört erst auf, wenn Jesus wiederkommt oder wenn wir zu ihm heimkehren. Das Süße, das war das Bittere an diesem Text. Das Süße an diesem Text ist, es ist nicht das letzte Wort, das Gott hier in diesem Vers spricht. Heißt, er spricht uns zu, dass er in unserer Mitte sein will, dass er uns nicht lässt. Mich jedenfalls, das steht so am Ende, mich jedenfalls hast du an deiner Seite. Und das sind keine leeren Worte. Und so steht über diesem bitteren Wort auch etwas Neues. Was kündigt Gott denn an? Er kündigt ihnen riesengroße Wunder an, die sie erleben dürfen als Volk. Als Volk, die es verbockt hatten eigentlich. Und damit macht er ihnen die Tür auf. Unerwartete Türöffnungen, unverdiente zweite Chancen, auch im Irdischen. Ein neues Kapitel wird aufgeschlagen. Ein Kapitel, mit dem sie im Leben nicht mehr rechneten. Denn der Gott der zweiten Chance, der meint es ernst. Wir sind umgekehrt, heimgekehrt und plötzlich öffnen sich neue Türen. Nach einem Scheitern finden wir eine neue Liebe. Beruflich tut sich vielleicht unerwartet eine neue Chance auf. Schulden können zurückbezahlt werden. Nach unseren Fehlstarts dürfen wir wieder neu auf die Laufbahn treten und nochmal starten. Unser Land hat Versöhnung erlebt mit Frankreich, mit Polen, mit Israel. Die Mauern, die unser Land geteilt haben, die fielen. Wow, was der Gott der zweiten Chance für Möglichkeiten hat. Möglichkeiten, von denen man nicht zu träumen wagt. Mose darf hineinschauen ins verheißene Land. Das Volk, das sich so unmöglich verhalten hat, das darf das erleben, das neue Land in Besitz zu nehmen. Der Gott der zweiten Chance hat es getan. Und das wünsche ich euch, dass ihr diesen Gott der zweiten Chance immer wieder auch in eurem Leben erleben dürft. Ich möchte mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, wie gut ist es, dass du barmherzig bist, gnädig, langzornig und treu. Du bist der Gott der zweiten Chance. Danke dafür, dass wir zu dir kommen dürfen und all das auch mitbringen dürfen, was wir verbockt haben, die Fehlstarts, die wir hingelegt haben, unser Versagen. Danke dafür, dass du nicht von uns lässt, sondern dass du bei uns bist und mit uns bist. Und wir möchten dich bitten, dort, wo sich vielleicht auch Türen verschlossen haben und es uns echt eine Not ist, da möchte ich dich bitten, Herr, dass du Türen öffnest und Neues schaffst. Du siehst in unser Herz, wo es vielleicht auch am lautesten heute Morgen nach einer neuen Chance auch ruft. In den Beziehungen, in denen wir stehen, vielleicht im Beruf, vielleicht in der Familie. Wir möchten dich bitten, Herr, erbarme du dich über uns. Und gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen.